SAP Explain, der Podcast für Themen rund um SAP.
Hallo und herzlich willkommen bei SAP Explain, der Podcast für Themen rund um SAP. Heute sitze ich hier mit meinem Kollegen Marco. Hi Marco.
Hi.
Und wir sprechen über das Thema RPA oder Robotic Process Automation. Klingt nach komplett Hightech und komplexem Zeug. Wir haben aber gestern ja schon die Folge vorgesprochen und so schlimm ist eigentlich gar nicht. Aber auf jeden Fall was für jeden interessant ist. Deswegen haben wir gedacht, wir machen eine Podcast-Folge draus. Und der Plan ist, also man kann diesen Podcast hier als Audio-Podcast hören. Wir werden aber am Ende noch eine System-Demo reinschneiden. Die sieht man allerdings nur, wenn man den Podcast auf YouTube anschaut. Das heißt, wer sich den Podcast anhört und wer mal sehen möchte, wie man so ein RPA-Szenario aufbaut, der kann sich das auf YouTube anschauen. Unser Kanal heißt genauso wie der Podcast, also SAP Explain, und es wird dann eine Kapitelmarke geben, die Lea oder Susanna da reinschneiden und reinbauen, dass man direkt zur Systemdemo springen kann und sich nicht alles nochmal anhören muss. Genau. Ja, vielleicht zum Einstieg ins Thema, was ist denn das überhaupt mit dem RPA?
Ja, RPA, du hattest es gerade schon gesagt, Robotic Process Automation ist im Prinzip die Technologie, um bei digitalen Prozessen diese zu automatisieren. Also wenn ich einen digitalen Prozess habe, dann kann ich diesen mit RPA sozusagen eine Technologie automatisieren.
Ja, einen digitalen Prozess mit einem manuellen Anteil eigentlich, ne?
Also genau. Also
irgendwer gibt irgendwo was ein, ne?
Genau, so. Das ist die Idee. Also Ich habe den Mitarbeiter, der aktuell beispielsweise aus Excel oder in SAP noch manuelle Tätigkeiten durchführt, und das kann dann der Bot für mich übernehmen.
Genau. Und es kann nicht nur Excel oder SAP sein, sondern jede andere Anwendung,
genau.
Verstanden habe. Ne?
Beliebige Systeme, alles, was der Mitarbeiter praktisch am Computer machen kann, das könnte der Bot auch machen.
Ich hatte das gestern ja so zum ersten Mal so richtig live gesehen, was du da tust. Da habe ich es irgendwie verglichen mit der LSMW, also Legacy System Migration Workbench, mit dem man früher Daten aus Excel ins SAP hochgeladen hat. Sowas kann man damit natürlich auch tun, aber da habe ich die Restriktion, eine LSMW kann das eben nur in ein Zielsystem SAP machen. Du kannst das quasi in alle Systeme übernehmen mit deinem Tool.
Genau.
Das ist, ja. Ja, wozu kann man es nutzen, wäre unsere nächste Frage gewesen, die wir uns eigentlich überlegt haben. Haben wir jetzt gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen. Also Desktop-Automatisierung ist eigentlich das Stichwort, ne? Also,
genau.
Große Mengen an Daten automatisiert irgendwie ins System kriegen. Geht auch für kleine Mengen, aber.
Genau, geht auch für kleine Mengen, kommt immer ganz drauf an, was letztendlich erreicht werden soll, ob beispielsweise einfach der Mitarbeiter entlastet werden soll, wenn ich einen Prozess habe, der einfach sehr nervig ist, auch wenn er vielleicht nur einmal im Monat oder vielleicht auch nur einmal im Jahr auftritt. Aber dann ist der Mitarbeiter von diesem Prozess entlastet.
Ja, gerade wenn ich was sehr selten mache, weiß ich ja vielleicht auch gar nicht mehr so genau, wie es geht, mir fehlt die Übung, dann ist es vielleicht einfacher, irgendeine Quelldatei zu bauen, die immer nach dem gleichen Schema aufgebaut ist, die man dann einliest. Wer ist denn die Zielgruppe dafür? Also wer würde denn typischerweise sowas anwenden?
Also im Prinzip kann das jeder machen, aber ich sag mal so, Entwickler beziehungsweise Leute, die sich eben ein bisschen mit Programmiersprachen auch auskennen, die haben da definitiv einen Vorteil, weil man da auch noch mehr machen kann. Also gerade mit Codeschnipseln, wenn ich mich jetzt mit beispielsweise Python oder anderen Programmiersprachen Visual Basic auskennen würde, dann habe ich einfach noch ein größeres Toolset, an dem ich mich bedienen kann, um auch komplexere Sachen beispielsweise abbilden zu können.
Ja, okay, das ist bei der LSMW ja auch so. Im einfachsten Fall mache ich so eine Batch-Input-Aufzeichnung und spiele die dann nachher ab. Aber im Rahmen des Mappings habe ich halt auch die Möglichkeit, ABAP-Coding zu machen und die vollen Möglichkeiten, die mir Programmierung quasi bietet.
Ja.
Okay, also es kommt ein bisschen auf die Aufgabe dann an, wie komplex es ist, ob ich Entwicklerkenntnisse brauche oder nicht. Wahrscheinlich.
Genau, also wenn ich einfache Aufgaben habe, dann kann das auch jemand, der überhaupt keinerlei Erfahrung hat von Entwicklung. Also es arbeitet nach dem Low-Code, No-Code-Prinzip, wo ich dann auch wirklich per Drag-and-Drop beispielsweise Aktivitäten einfach mir zusammenbasteln kann, um meinen Prozess darzustellen. Also das geht auch bei einfachen Prozessen sehr, sehr schnell einfach durchklicken.
Okay. Und welche Systemvoraussetzungen gibt's da?
Also Systemvoraussetzung ist, also wir arbeiten ja häufig auf Laptops, auf denen eben Windows läuft. Also das heißt, wir gehen standardmäßig eigentlich mal von Windows-Betriebssystemen beispielsweise aus und da muss ein kleines Stückchen Software installiert werden. Also man kann es auch auf Linux-Systemen installieren, aber letztendlich muss ein Client installiert werden auf dem Laptop oder beispielsweise auf einer virtuellen Maschine, wo das Ganze dann läuft, um letztendlich die Aktion, die ich vorher programmiert habe, ausführen zu können. Also das ist sozusagen, besteht aus mehreren Komponenten. Einmal dem Client, der macht letztendlich die Automatisierung auf dem Zielgerät. Und dann habe ich beispielsweise noch eine IDE, das ist bei UiPath beispielsweise das UiPath Studio. Da entwickle ich den Bot. Und dann gibt's noch eine Komponente, das ist dann die Orchestrierungsplattform. Und da fließt alles sozusagen hinein. Da kann ich dann Dashboards sehen, Monitoring. Ich kann die Sachen unattended ausführen. Zum Beispiel jeden Montag um 8 Uhr soll dieser Prozess laufen. Oh. Dann kann ich genau sowas da auch definieren. Also.
Das heißt, es kann auch im Hintergrund laufen.
Genau.
Ich kann das zeitgesteuert einplanen, wie ein Job im SAP-System oder so.
Genau.
Plane ich das ein und dann läuft's auch im Hintergrund.
Genau. Das geht auch. Ich kann das heutzutage sogar, da wir immer mehr mit APIs arbeiten, sogar API-basiert machen. Das heißt, wir haben bei einem Kunden beispielsweise den Fall, dass wir Jira-Tickets haben und dort sind Anhänge drinnen. Und sobald wir letztendlich dieses Ticket vorliegen haben, wird ein API-Trigger geschickt, der genau in diesem Augenblick dann unseren Bot auslöst. Das heißt, das Ticket wird erstellt und das ist dann der Trigger für den Bot.
Okay, spannend. Und die Transaktion, die ich dann auf SAP-Seite benutzen wollte, die müsste aber backgroundfähig sein, wenn das im Hintergrund läuft.
Also der Mitarbeiter kriegt dann sozusagen nichts mit, aber es wird praktisch auf einer virtuellen Maschine dann im SAP schon im Vordergrund sozusagen angezeigt. Genau, also dann sind in der Regel diese Prozesse, die jetzt zum Beispiel unattended laufen, das sind dann in der Regel die Prozesse, die dann auf einer virtuellen Maschine einfach, ohne dass ein Mitarbeiter damit in Berührung kommt, letztendlich auf einer virtuellen Maschine laufen.
Total spannend. Das heißt, wenn ich jetzt große Datenmengen übernehmen will, dann passiert das in Online-Transaktionen?
Genau, also ich würde praktisch so einen Befehl senden, das würde einfach alles, was ich jetzt an meinem Laptop machen würde, würde auf einer virtuellen Maschine dann einfach im Hintergrund passieren. Okay. Und dann kriege ich vielleicht am Ende nur noch die Notiz, ich bin durch, alles ist sauber durchgelaufen.
Okay, jetzt hast du eben schon mal UiPath erwähnt,
genau.
Das ist das Tool, das du jetzt hauptsächlich benutzt.
Genau.
Es gibt aber noch andere.
Genau, es gibt ganz viele RPA-Tools. UiPath ist so der Marktführer derzeit, was diese bei RPA-Technologie, aber es gibt beispielsweise auch Power Automate oder Automation Anywhere, das haben wir beispielsweise auch noch im Einsatz. Power Automate Desktop, Blue Prism, da gibt es durchaus eine Bandbreite an Software.
Hat SAP auch selber irgendwas? Also UiPath ist ja jetzt nicht in meiner SAP-Lizenz enthalten.
Genau, also SAP hat etwas Ähnliches, die haben auch Desktop-Automatisierungsmöglichkeiten, ist auch möglich, als auch, also das nennt sich zum Beispiel, es gibt das SAP Build Process Automation, mit dem ich dann letztendlich Workflows erstellen kann, um beispielsweise auf Formular basierend Dinge ausführen zu können. Mhm. Aber es gibt auch eine Desktop-Automatisierungs-Pendant zu UiPath beispielsweise, wo ich dann wirklich auf dem Desktop auch Sachen durchführen kann.
Hast du jetzt beide schon mal benutzt und so direkt im Vergleich und kannst sagen,
die Desktop-Automatisierung noch nicht. Ich habe das SAP Build Process Automation schon mal ausprobiert und das kann man durchaus auch schon verwenden.
Kann man durchaus. Okay, ich meine, das ist ja eine Lizenz, die ich eh schon bezahle dabei.
Ja.
Was kostet das, wenn ich jetzt das UiPath nehme?
Das kommt natürlich immer ganz darauf an, was man letztendlich damit machen möchte, wie da die Preise sind. Aber so Listenpreise kann man eigentlich davon ausgehen, wenn ich einfach mal selber so einen Bot entwickeln wollen würde und möchte das Ganze natürlich lizenzrechtlich, dass das passt, dann zahle ich da 4.400 Euro im Jahr für eine Developer-Lizenz. Damit kann ich jeden Bot bauen und dann attended ausführen. Das heißt, alles, was ich dann auf meinem Laptop entwickle mit dieser Lizenz, kann ich dann auch an meinem Laptop beispielsweise ausführen.
Okay, und unattended kostet extra oder?
Genau. Okay. Unattended wäre dann extra, weil da habe ich dann die Möglichkeit, auf einer virtuellen Maschine das Ganze ja 24/7 theoretisch bespielen zu können. Mhm. Das heißt, ich sage dann, ich habe meine drei Prozesse, die ich entwickelt habe und die möchte ich den ganzen Tag über, sage ich jetzt mal, auf der virtuellen Maschine auch laufen lassen, dann könnte ich das theoretisch dann auch tun. Mhm. Das mache ich dann mit dieser Unattended-Lizenz und die kostet in etwa 10.000 Euro im Jahr.
Mhm. Okay, sind ja immer noch Preise, die wenn man es gewohnt ist, jetzt so ein SAP-Lizenz, viel Geld, keine Frage, aber wenn man Lizenzpreise gewohnt ist, in dem Umfeld, dann geht's ja eigentlich. Spannend. Wenn du da jetzt so Online-Transaktionen aufzeichnest, ist ja manchmal so, dass es je nachdem, welches Stammdatum ich eingegeben habe oder welche Belegart ich verwendet habe oder so, reagiert das System ja manchmal anders. Mhm. Also wenn ich jetzt aus einer Datei X Belege übernehme und die einen haben die Belegart Auftrag und die anderen sind vielleicht Gutschriften oder sowas, das musst du dann im Coding quasi alles abfangen, dass die Transaktionen sich anders verhalten.
Ne? Definitiv. Also man hat immer am meisten gewonnen, wenn man gerade am Anfang ansetzt und die Prozesse auch schon im Detail durchstrukturiert und erklärt und die verschiedenen Prozessvarianten, die es da geben könnte mit verschiedenen Screens und je nachdem, welche Inputdaten ich verwende, auch berücksichtige.
Ja, und macht man dann lieber eine komplexe Übernahmeprozedur, dass ich da viele Abfragen reinmache, oder macht man besser, da sagt man dann besser, ich mache eine Entwicklung für Aufträge und eine für Gutschriften und lass es getrennt ablaufen, oder kann man das gar nicht so sagen?
Das kommt wahrscheinlich immer auf den Fall drauf an, wie ich das letztendlich brauche. Ja. Häufig kann es, wenn es einfache Entscheidungen sind, If-Abfragen einfach reichen. Die ganz standardmäßigen If-Abfragen. Wir haben Switches, wir haben auch State-Machines, wo es dann ein bisschen komplexer wird, wo wir theoretisch von einem Status immer in einen anderen Status springen können, in einem State. Ja. Das ist auch theoretisch möglich, je nach Anforderung.
Ja, okay. Davon zeigst du ja relativ viel auch in der Demo, was da alles so möglich ist. Also man kriegt zumindest einen ganz guten Überblick, wenn man sich die Demo anguckt. Ich hatte mir gestern deine Aufzeichnung, die wird ja nachher hier reingeschnitten, hatte ich mir gestern Abend schon mal angeguckt. Da sieht man schon, dass das Tool ganz schön mächtig ist. Ne? Also man kann wahrscheinlich mit überschaubarem Wissen kommt man bis an eine bestimmte Grenze, aber man muss sich schon ein bisschen damit beschäftigen, wenn man weiterkommen möchte.
Auf jeden Fall. Gerade spannend, wenn man dann komplexere Szenarien hat, wie man die abbildet. Mhm. Man kann schon sehr viel damit machen, auf jeden Fall.
Mhm. Okay. Was ist mit dem Thema Wartung?
Wartung ist auf jeden Fall auch ein Punkt, der häufig vernachlässigt wird. Mhm. Weil man denkt sich immer, man hat sich diesen Prozess jetzt angenommen, wir haben den jetzt gemeinsam entwickelt, aber dann wird nicht weiter darüber nachgedacht, was danach damit passiert. Sprich, es fühlt sich keiner verantwortlich. Was ist, wenn da mal etwas schiefläuft? Mhm. Wer korrigiert das? Wer übernimmt das? Oder wenn sich bestimmte Dinge in dem Prozess ändern. Mhm. Sprich, ich habe ein Update auf einer Software beispielsweise. Ja. Ich habe mit neuen Oberflächen plötzlich zu kämpfen. Mhm. Oder Berechtigungen und ähnlichen Sachen. Und das muss natürlich von vornherein am besten geklärt werden.
Okay, das macht Sinn. Wo du jetzt gerade gesagt hast, wenn Fehler entstehen, wie ist das? Gibt es da irgendwie eine Protokollierung, eine Fehlerprotokollierung, dass ich mir nicht das Ding unattended laufen lasse? Jeden Montag, morgen wird irgendwie ein Stapel Dateien abgearbeitet. Dann kann ich mir nachher Protokolle anschauen und sehen, was schiefgegangen ist.
Genau, also es gibt so eine, ich sag mal von Haus aus, so eine Fehlermeldung, die dann direkt geschmissen wird, die ich mir dann anschauen kann. Aber in der Regel wird auch dann empfohlen oder empfehlen wir dann auch, dass man sich je nach Bedarf dann eigene Schritte überlegt. Sprich, sollen dann vielleicht bestimmte Verteiler informiert werden, wenn etwas schiefgelaufen ist. Welche Informationen möchte ich dann
auch alles zum Beispiel einstellen? Ja. Oder genau. Ist das was, was ich einstelle, oder muss ich das entwickeln?
Das muss ich dann entwickeln. Genau, also bestimmte Dinge wie jetzt zum Beispiel, dass ich einfach eine E-Mail verschicke, diese Grundfunktionalität, die ist als Aktivität verfügbar, die kann ich direkt reinziehen. Mhm. Aber ich muss dann reinschreiben, was möchte ich denn in den Betreff schreiben? Mhm. Wer sind meine E-Mail-Empfänger? Und was soll in dem Body eigentlich drinne stehen, an dynamischen Daten zum Beispiel? Das muss ich dann konfigurieren.
Okay. Wie lange dauert so der Einstieg, also bis deine erste Übernahme funktioniert hat? Wie lange hast du da dran gesessen? Ist es komplex oder ist es...
Man friemelt sich da schon so ein bisschen rein. Das kann jetzt schon ein bisschen dauern. Also bis ich mich da zurechtgefunden habe, hat schon ein paar Monate gedauert. Mhm. Das Schöne ist, dass die Community gerade jetzt in Sachen UiPath sehr, sehr groß ist. Mhm. Dass man dahingehend dann häufig die Frage, die man selber hat, dann dort wiederfindet. Und das macht es einem natürlich sehr einfach dann.
Ja, okay. Alles klar. So eine durchschnittliche Dauer für die Erstellung von so einer Übernahme kann man wahrscheinlich gar nicht sagen. Ne?
Ist immer ganz, ganz unterschiedlich. Wenn wir von kleinen Prozessen reden, dann kann das durchaus mal in ein paar Wochen oder in einem Monat, sag mal, schnell schon realisierbar sein. Es kommt immer ganz darauf.
So lange? Ich war jetzt bei ein paar Stunden oder so.
Ja,
also die Demo, die du gezeigt hast, die ging ja ratzfatz.
Ja.
Das war natürlich auch sehr einfach.
Genau, das soll ja erstmal nur exemplarisch darstellen, wie man sowas grundsätzlich aufbauen könnte.
Ja.
Aber wenn wir natürlich über Produktivsysteme sprechen, dann ist der größte Zeitfresser eigentlich immer nur dass man die Prozesse klar definiert und auch klar dokumentiert. Mhm. Also das ist eigentlich das, was dann in dem Fall häufig am längsten dauert, weil je besser die Vorbereitung, desto schneller und einfacher dann auch die eigentliche Entwicklung. Ja. Die eigentliche Entwicklung ist dann immer nur der kleinere Teil.
Ja, klar. Überhaupt die Prozessvarianten erstmal alle zu ermitteln und zu verstehen, wann reagiert das System denn jetzt mal anders als in der einfachen Demo, die mir mein Key-User gezeigt hat. Ne?
Genau.
Er zeigt mir das einfachste Ding und dann kommen 5000 Sonderfälle, die du erst feststellst, wenn du dann mal große Mengen davon übernimmst. Ne?
Genau.
Ja, okay. Gibt es da auch so eine Trennung in Entwicklungssystem, Testsystem, Produktivsystem oder eher nicht?
Kann man genauso haben. Kann man
machen.
Also wir haben bei Kunden beispielsweise auch unterschiedliche, das sind dann bei UiPath Tenants. Mhm. Das heißt, das eine ist dann sozusagen ein Entwicklungstenant. Das heißt, da würde ich meine Automatisierung erstmal ablegen, wenn ich mir noch nicht sicher bin. Das heißt, da entwickle ich erstmal noch, da teste ich noch. Und wenn ich dann final fertig bin, dann würde ich das Ganze in den produktiven Tenant sozusagen überführen. Mhm. So kann man beispielsweise vorgehen. Das ist nicht zwangsweise notwendig, aber so kann man auf jeden Fall ein bisschen stabiler arbeiten.
Ja, cool. Ja, klingt total spannend. Also, wie gesagt, für mich so ein bisschen wie LSMW Forte, also mit coolen Features, wie ich das gestern gesehen habe. Was kann man denn sonst noch machen? Also, wenn ich jetzt mal weg von den einfachen Übernahmen von irgendwelchen Daten von A nach B, was könnte man denn da noch zusätzlich an coolen Features einbauen?
Also, heutzutage, das Schlagwort, das, glaube ich, am meisten fällt, ist, glaube ich, Artificial Intelligence. Also AI findet sich ja in allen Bereichen wieder. Ja. Und da wird die Sache nämlich sehr, sehr spannend mit RPA, weil sobald ich anfange jetzt klassisches RPA mit, ich arbeite mit Daten, plötzlich mit KI oder AI eben zu verbinden, habe ich wahnsinniges Potenzial, was ich dann tun könnte. Mhm. Ich könnte beispielsweise strukturierte Daten aus Dokumenten per AI rausziehen und die dann an meinen vielleicht bestehenden SAP-Bot, der die Daten im SAP verarbeitet, weitergeben. Das heißt, ich habe dann ein Part, der kümmert sich nur um die Dokumentenextraktion, das wäre dann der AI-Teil.
Ja.
Und mein Bot, der arbeitet weiter einfach fleißig mit den Daten weiter und gibt die ein.
Okay.
Das könnte ich beispielsweise damit machen.
Also ein ähnliches Szenario hatte René Kessler ja auch schon mal gezeigt. Da hatten wir auch PDF-Dokumente über eine AI ausgewertet und damit dann, ich weiß gar nicht, was hatten wir dann gemacht, Rechnungen hatten wir eingebucht oder sowas, automatisiert. Das ist schon ziemlich cool, ne? Wo man früher per OCR Dokumente erkannt hat, nimmt man halt heute eigentlich eher eine AI und ist viel flexibler, wenn sich mal ein Layout oder sowas ändert. Das kann halt bei einer OCR häufig dann zu Schwierigkeiten führen. Ist eine AI-Applikation dann natürlich wesentlich flexibler und cooler. Ja, geil. Wir können ja mal also einen Aufruf starten. Also wenn das jemand sehen will, könnten wir dazu vielleicht eine zweite Folge machen. Also ich kann ja jedem jetzt nur ans Herz legen, sich diese Systemdemo anzuschauen. Marco hat gestern eine Aufzeichnung dazu gemacht. Da kann man halt sehen, alles, was er jetzt gerade so erklärt hat, kann man sich da mal live anschauen. Die Demo ist relativ einfach. Ne? Da sind zwei Felder, die reingegeben werden in der Applikation und eins, das wieder rausgeholt wird. Also einmal, dass man auch beide bidirektionalen Wege sehen kann. Da kann ich auf jeden Fall empfehlen, das mal anzugucken. Muss man halt eben mal diesen Podcast auf YouTube anschauen. Aber wenn ihr Interesse daran habt, auch mal so ein AI-Szenario zu machen, das könntest du auch in so einer Demo zeigen.
Ja, das kriegen wir bestimmt.
Okay. Ja gut, wenn da jemand Interesse dran hat, würde ich sagen, schreibt einfach eine Mail an sap-x-plane.de, gerne mit Feedback und gerne mit dem Wunsch, dass wir dieses Szenario auch nochmal darstellen. Dann machen wir eine zweite Folge und würden das dann auch noch aufzeichnen und würden das nochmal nachreichen.
Ja. Sehr gern.
Gut. Haben wir sonst noch irgendwas? Haben wir noch irgendwas vergessen? Und dem, was wir vorgesprochen haben, sind wir eigentlich schon durch, ne?
Ich denke auch.
Ja, super. Alles klar. Dann bedanke ich mich für die Folge. Hat Spaß gemacht, das mit dir zu machen. Bist bestimmt mal öfter da mit dem Thema. Könnte mir vorstellen, dass es da Interesse gibt aus der Hörerschaft und dass der ein oder andere bestimmt Interesse daran hat, das zu sehen mit so einer AI-Analyse von Eingangsdaten.
Sehr gerne.
Dann herzlich willkommen. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Und tschüss.
Ciao.
Abbott. Gemeinsam Freiräume schaffen.